Was ich jetzt zum Beispiel bei mir bemerkt habe, wenn ich sehr gestresst bin, dann kann ich nicht Atemtechnik machen. Das regt mich dermassen auf. Ich muss nur der zu hocken und jemanden mit so einer ruhigen Stimme zuzuhören. Das ist Hopf vom Malz verloren.
Dann muss du ich gehst mega auf.
Nein! Ich muss sagen, dass muss ich zuerst körperlich anstrengen.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast. Dr. Anja Wüst hat eine eigene Kinderwunschpraxis und ist Frauenärztin. Priska Christen ist Pharmazeutin, Unternehmerin und Expertin für Mikronährstoffe. Und Janine Kohl ist Apothekerin und spezialisiert auf eigene Herstellung. Zusammen sind die drei Villa Margarita. Das ist einer der bekanntesten und besten, in meiner Meinung, Schweizer Podcasts, die es gibt. Und sie reden über Frauenmedizin und auch über Beauty. Heute wollte ich mit Ihnen über ein Thema reden, das ich finde, ist im Moment in aller Munde und vor allem auch in allen Köpfen. Stress. Und zwar nicht nur so ein bisschen Alltagsstress, sondern chronischer Stress. Wie der sich auswirkt, wie er sich präsentiert und vor allem auch, was man dagegen machen kann, haben wir die drei Frauen verraten und sie sind extra aus Bern auf Zürich gereist.
Hey, super.
Hey, gell? Super. Jetzt muss man feiern, wenn ihr alle zu dritt könnt da sein
könnt. Ja. Das ist eine Seltenheit.
Alle drei von Villa Margarita in einem Raum bei unserem Podcaststudio. Das muss gefeiert werden. Und vor allem haben wir... letztes Mal war ich ja bei euch gewesen, und dann haben wir mit Prosecco aufgehört. Darum fangen wir jetzt mit Prosecco an. Schön, seid ihr da.
Merci für die Einladung.
Wir reden heute über etwas, das uns, glaube ich, alle beschäftigt. Ich habe euch vorher gefragt, als wir noch draußen haben, Kaffee getrunken, wenn das ihr alle euch absprechen oder wenn das ihr alle so ein bisschen planen, weil ihr seid alle mega viel beschäftigte Frauen und habt zum Teil wirklich 100% Jobs. Und wenn planet ihr überhaupt Villa Margarita?
Ja, das ist eine Tür, die einfach aufgehen muss, wenn sie aufgehen muss.
Genau, meistens.
Die hat immer einen Schlüssel.
Spät.
Ja, genau.
kommen wir da rein, die Villa.
Also, ihr habt vorher gesagt, am Abend um 10 Uhr.
Zum Teil, ja.
Oder? Mhm. Und also, ich lege es gerade offen, dann bin ich schon im Pyjama.
Wir manchmal schon. Eine von uns vielleicht auch.
Anja war schon mal in der Badwanne. Ja.
Genau. Wir haben nicht alles gesehen.
Also, genau. Das Thema vom heutigen Podcast ist nicht Anja in der Badwanne, sondern
Gott sei Dank.
Das Thema vom heutigen Podcast ist Stress. Mhm. Wir reden über Stress, wir reden über Stresshormone, wir reden über Stresssymptome, wie sich das äußert und was man dagegen machen kann. Und ich würde sagen, cheers to that.
Salut. Sonte. Ja. Danke, Sonte.
Bröstli.
Cheers.
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 Alkohol ist nicht gut, habe ich gelesen.
Schon gar nicht gut gegen Stress.
Gell? Inwiefern tut sich das äußern? Was macht der Alkohol mit mir?
Also er beruhigt dich kurzfristig schon. Darauf aber nehme ich jetzt den Schluck. Mhm. Aber langfristig ist natürlich ist ein Räuber von B-Vitaminen und Leber ist beschäftigt, Alkohol abzubauen. Ja, und nichtsdestotrotz hat er eine schöne Sofortwirkung.
Ja, und er raubt immer den Tiefschlaf. Also man hat immer das Gefühl, Rotwein so am Abend, dann kann man dann super schlafen. Vielleicht kann man sehr gut einschlafen, aber man schläft dann sehr schlecht durch, eigentlich, grundsätzlich.
Ist das auch eine Altersfrage? Ich habe jetzt gemerkt, wir sind über Auffahrt, so ein bisschen mit meiner Freundesgruppe, sind wir alle so in einem Haus gewesen, haben wir uns so ein bisschen austauscht. Und dann haben wirklich alle so gefunden, hey, wenn ich trinke, dann schlafe ich nicht durch oder ich wache irgendwie um 2 oder 3 wache auf. Und früher haben wir das ja nicht gehabt.
Ja, wenn man jünger ist, also in der Jugendzeit hat man noch ein bisschen andere Schlafphasen. Also man ist länger in der Tiefschlafphase und es ist auch ein bisschen verschoben mit dem Schlafhormon Melatonin, das ausgeschüttet wird. Das ist nicht ganz übereinstimmend mit der Kurve, Hormonkurve in unserem Alter. Genau, wir werden einfach sensibler, sicher auch wir Frauen, weil die Hormone eben sonst auch ein bisschen abnehmen, die den Tiefschlaf fördern. Das Progesteron zum Beispiel, unser Chill-Hormon.
Ja, vielleicht ist es so weniger aufgefallen, weil wir am Morgen eigentlich ausschlafen konnten. Oder haben wir weniger darüber geredet. Ich glaube, Schlaf ist natürlich schon ein Thema, das sehr häufig diskutiert wird, jetzt so ein bisschen in unserem Alter.
Und aber auch im Zusammenhang mit Stress. Wie ist der Zusammenhang? Wo ist das Huhn und wo ist das Ei? Ist der Stress, kommt der von zu wenig Schlafen oder kommt weniger Schlafen, schlecht Schlafen von Stress?
Beides. Vice versa, würde ich sagen.
Ja. Ja. Okay.
Ja, ist ein tiefes Kreis.
Aber wenn die gute Nachricht ist, wenn du Stress bist und schaffst, den Schlaf zu verbessern, dann schaffst du so die Stresshormone wieder eher abzubauen. Also wenn du jetzt nur etwas müsstest machen gegen Stress und du könntest deinen Schlaf optimieren, bist du schon auf einem guten Weg.
Wie würde ich meinen Schlaf optimieren, außer jetzt obviously früher ins Bett zu gehen?
Also es kommt ein bisschen darauf an. Zum Beispiel, wenn du zum Beispiel in einem Wechseljahr bist, lohnt sich vielleicht der Blick auf dein Progesteron, auf die ganze Wechseljahrsproblematik. Wenn du jetzt aber vielleicht ein Mann bist, dann lohnt sich ein Blick auf eben das Melatonin, das Janine vorher erwähnt hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, natürlich Lifestyle, Schlafhygiene. Da kannst du verschiedene Orte ansetzen.
Also mit Schlafhygiene meinst du so nicht zu heiss im Zimmer, kein Handy neben dem Bett.
Genau.
Das sind so die allgemeinen Schlafhygiene-Tipps für guten Schlaf. Aber beim Stress müssen wir vielleicht schon noch ein bisschen anschauen, was macht eigentlich der Stress mit dem Körper, oder? Wenn du fragst, ist es Huhn oder Ei zuerst gewesen? Und der Stress entsteht eigentlich, indem das System angefahren wird auf Flucht. Also unser Stresshormon nennt sich Cortisol. Oder man sagt auch Cortison, aber fachlich ist mit OL.
Biochemisch
ist es OL, genau. Und das wird von den Nebennierenrinden ausgeschüttet. Und zwar ist das eben gemacht, wenn der
Säbelzahn
früher auf uns losgegangen ist, dass du eigentlich alles zurückgestellt hast an Reaktionen, wie zum Beispiel aufs WC gehen oder eben schlafen geht dann nicht. Das Immunsystem ist auch nicht, sollte auch bei der Flucht nicht zu aktiv sein. Also du tust alles, was gerade nicht nötig ist, runterfahren, damit du möglichst viel Ressourcen und Energie kannst bereitstellen kannst, um zu flüchten. Das ist eigentlich die vorgesehene, von der Evolution vorgesehene Stressreaktion.
Fight and flight.
Genau. Und beim Stress ist dann natürlich, wenn du musst flüchten, kannst du auch nicht schlafen. Und das ist eben immer noch eigentlich das Gleiche, obwohl wir heute einen anderen Stress haben, wie vor irgendwelchen wilden Tieren davon zu springen. Und aus Schützen ist der Stress einfach lang anhaltender, aber der Effekt auf den Körper ist immer noch gleich. Und Cortisol ist in dem Sinn auch ein sehr prominentes, dominantes Hormon in dem ganzen Orchester von diesen vielen Hormonen, die unserem Körper spielen. Und wenn es dann aktiv ist, wie gesagt, tun sich die anderen wirklich zurücknehmen. Das Melatonin ist ein Sensibelchen, oder unser Tag-Wachrhythmus, Schlafhormon, das zieht sich zurück. Das Sexualhormon, Anja, werden auch in der Produktion erniedrigt und das hat eben mit der Stressachse zu tun.
Du hast etwas Gutes gesagt. Du hast gesagt, Säbelzahntiger, kann ich auch nicht sagen, gibt es natürlich nicht. Aber der Körper kann nicht unterscheiden, ob es jetzt ein Raubtier ist oder eine Deadline, die einem stresst. Und es ist genau die gleiche Reaktion. Das ist immer so krass, wenn ich mir das vorstelle. Ob du jetzt angefallen wirst von einem Tiger oder ob jetzt die Deadline morgen musst einhalten musst und du hast den Vortrag zum Beispiel noch nicht zusammen. Das löst das Gleiche aus.
Mhm. Und Janine hat vorhin gut gesagt, es wird alles bereitgestellt, weißt, für die Muskeln, der Herzschlag geht auf, also nebst dem Cortison noch Adrenalin, dass du davon springen kannst. Und wenn du gleichzeitig dich nicht mehr viel bewegst, ein Bürogummi bist, oder sonst so eine Bewegung hast, bleibt dann vielleicht über längere Zeit der Blutzuckerspiegel eben zu hoch oder der ganze Körper kann das dann nicht mehr abbauen.
Und da gibt es eigentlich auch eine Fettumverteilung, oder es sind dann die ganzen Langzeitfolgen vom Stress, wo wir auch nicht so cool finden.
Okay, jetzt hat er etwa 4 Päckchen gemacht, wo ich überall so ein bisschen tiefer gehen will. Aber zuerst möchte ich noch schnell fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Adrenalin und Cortisol? Mhm.
Wer will?
Genau. Also wir haben das Cholesterin im Körper, auch Cholesterol, sagt man auch biochemisch. Das ist ein Fett, das wir produzieren, das wir auch im Ei, in der Nahrung haben. Aber das ist eben völlig irrelevant. Es tut unsere Leber bereitstellen für den ganzen Körper. Es geht in Zellreparatur, es geht in die Vitamin D Herstellung, in die Sexualhormone, aber das Cortisol geht auch in die Stressachse. Also du hast nach dem Cortisol eine weitere Vorstufe, das heisst Pregnenolon, und von dort weg geht es in die Stressachse. Also die Nebennierenrinde braucht den Baustoff nachher, um die 3 Stresshormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin zu machen. Und das Adrenalin ist einfach das Hochakute. Das kickt dann eigentlich wie das Cortisol an. Das Cortisol ist das, was ein bisschen länger beständig ist, wo eigentlich wie durch die anderen geweckt wird. aber auch autonom ausgeschüttet werden. Also in dieser Stressreaktion von Fight and Flight sind alle drei wirksam.
Und jetzt in einer Säbelzahntiger-Situation wäre nachher das Cortisol dort. Und ich habe mir das vorher so schön vorstellen, wo du gesagt hast, das Melatonin sei sensibel und so. Also dann wäre das Cortisol wäre dort und würde da stehen und sagen, so, alle parat, alle herstehen. Und im Normalfall würde der General aber vielleicht umschauen und sagen, aha, okay, der Tiger ist weg, die Deadline ist geschafft.
Jetzt, ich kann wieder
verschwinden. Truppen abziehen, so genau. Quasi. Und wenn man jetzt eben chronisch gestresst ist, dann passiert das nicht. Dann gibt es da einfach eine konstante Belagerung.
Genau, bei der Fluchtreaktion geht ja auch die Herzfrequenz zu. Und das wissen wir, die ist jetzt nicht permanent hoch. Wenn man Stress hat, schon ein bisschen höher, als wenn man ruhig und gechillt und in einem Yoga-Retreat wäre.
Also jetzt aber, ist Yoga ein bisschen höher bei mir.
Genau, aber das macht vor allem eben die sofort Stresshormone wie Adrenalin. Das Cortisol ist von diesen drei das, wo am meisten auch durch Psyche ausgeschüttet werden kann, also durch den psychogenen Stress, wenn man so will.
Hey, und jetzt hast du vorher gesagt, eben Deadline oder eben, wenn haben wir so die Referenzen gehabt zur Arbeitswelt, oder? Wo man immer so das Gefühl hat, man ist nur dort gestresst. Aber Stress kommt ja nicht nur aus der Arbeitswelt, oder? Also kann der psychogenen Stress, hast du gesagt, kann der auch von daheim kommen? Kann der, oder wo kommt der überall her? Wo treffen wir den an?
Ja gut, es ist eben mega schwierig, das zu messen. Also ich komme jetzt aus einer Kinderwunschpraxis und dort ist das auch immer ein Thema. Einfach, wie fest ist der Stress, dass man nicht schwanger wird, die Schuld, dass man nicht schwanger wird. Das kann man halt nicht messen. Aber wir wissen tatsächlich, wenn man sich ablenkt, wenn man einen Plan B avisiert oder sogar irgendetwas kauft, wo man denkt, okay, Kinderwunsch, der ist jetzt gegessen, wir gehen in die andere Richtung, dass es dann klappt, dass man dann plötzlich schwanger ist. Und das ist der psychische Stress, aber jetzt auch beim Arbeiten, daheim, durch irgendetwas, so einen Trigger, aber es ist schwierig, der ist nicht messbar.
Also vielleicht ein bisschen kann man schon messen, chronischer Stress. Ich will da die Herzratenvariabilität, also es gibt ja zu viel Ringe oder Wearables, Armbänder etc. Ja, du hast einen. Also es gibt schon mittlerweile das ganze Tracking vom Körper, wo man vor allem kennt aus dem Sport, vor allem aus dem Spitzensport. Dort hat man sehr viele Learnings gehabt, zum Beispiel wie gestresst man ist, zum Beispiel je nach Zyklusphase bei Sportlerinnen oder das, wie Schlaf sich auswirkt auf die Herzratenvariabilität. Also es gibt schon besonders aus der Sportwissenschaft neue Erkenntnisse zu oder vermehrt Erkenntnisse zu dieser Herzratenvariabilität und zu der Regenerationsfähigkeit, sagen wir Resilienz vom Körper.
Ich würde dann noch schnell gerne einmal über das Cortisol reden, aber wir können gerne schnell einen Schlenk machen zu der Herzfrequenzvariabilität und 100 Punkte für mich habe ich jetzt sagen.
Hast du geübt?
Ja, mega. Also ich habe nachgeschaut, ich habe probiert herauszufinden, wie man das genau definiert, weil es ist ja nicht der Herzschlag, es ist auch nicht irgendwie der Blutdruck, also das sind alles andere Sachen. Herzfrequenzvariabilität ist eigentlich der Unterschied von meinem normalen Herzschlag zu dem, wenn ich irgendwie eben gestresst bin.
Genau. Also, du einfach runterfahren und auffahren, die Körper.
Du musst,
oder es ist nicht gut, wenn du immer gleichen, also ganz ein schöner Rhythmus, das ist nicht eigentlich ein gutes Zeichen, weil dein Herz immer ganz in einem Rhythmus schlägt, der sehr regelmäßig ist. Er muss manchmal ein bisschen auf und ab.
Also du musst
das auch immer messen über eine gewisse Zeit. Das ist ja nicht jetzt gerade Puls messen, so nicht, oder? Also es geht wieder.
Oder das ist der Abstand, der zeitliche Abstand vom einen zum anderen Herzschlag. Und man hat das Gefühl, der müsste doch schön regelmäßig sein, aber je heterogener die Abstände sind, umso unregelmässer die Abstände sind, umso gesünder ist das Stresssystem, beziehungsweise umso weniger Stress hast. Also eigentlich das unrhythmische Klatschen im Herz ist eigentlich das, was gut ist, oder? Wenn du möglichst viel Variabilität hast. Und sobald das Herz fängt an zu takten, das macht es eben oft, die Stresshormone werden die Abstände immer gleich taktender. Und das heisst, dass dein Nervensystem eigentlich
aktiv ist.
Zu aktiv ist.
Also Sympathikus, oder? Gibt es ja Sympathikus, Parasympathikus.
Das ist eben nicht so sympathisch im Stress.
Das ist der eine, der aktiviert, der Sympathikus, und der andere ist der Parasympathikus, der runterfährt. Oder? Wo eigentlich, und dort ist eben der Sympathikus, der macht eigentlich, dass du wirklich einen schönen, regelmäßigen Schlag hast, dass du eben kannst aktiv sein, dass du wach bist und so weiter. Aber ganz wichtig ist ja, dass wir eben den Gegenspieler haben, den Parasympathikus, dass du eben kannst runterfahren, dass die, dass einfach der, gell, die, oder du,
ja, genau.
Du sagen, aber dass du wirklich, dass du einfach die Körper kann, dass sich der kann adaptieren an gewisse Situationen.
Du kannst dir noch vorstellen, wenn wir jetzt hier hocken, haben wir eine gewisse Pause. Und das ist eher eine Ruhepause. Wenn wir jetzt aufstehen, sollte der Pause schneller werden. Mhm. Und entweder so in den Aktivierungsmodus hineingehen. Und wenn jetzt die Pause, und das ist bei allen Menschen unterschiedlich, bei Frauen wechselt es ein bisschen weniger schnell, bei älteren Leuten auch ein bisschen weniger schnell als zum Beispiel bei Kindern. Je schneller das sich anpasst, desto fitter ist eigentlich dein autonomes Nervensystem, desto besser kannst du auf Belastungen eingehen. Also allzu starr ist nicht gut, das weiss man, dass das ein erhöhtes Risiko gibt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Langfristig im Leben. Also man sollte eine gewisse, nicht eine Herzrhythmusstörung haben, das ist ja das, wo man viel denkt, ich will ja nicht eine Herzrhythmusstörung haben, das ist etwas Negatives, aber die ganze
Zeit. Aber das geht um Millisekunden.
Ja, genau.
Die Herzrhythmusstörungen, das kannst du am Puls messen.
Das spürst
du. Oder? Und das wäre nicht gut, wenn er hier nicht regelmässig ist. Mhm. Und das andere kannst du nicht einfach so messen. Das ist über eine gewisse Zeitspanne, meistens über so eine Woche, wo du schaust, aha, wie hat sich jetzt das über eine Woche lang, wie variabel ist das gewesen? Wie schön hat sich dein Nervenkostüm angepasst eigentlich am Tagesablauf?
Und da sind wir eigentlich wieder am Anfang, oder? Der Parasympathikus, den Tanja beschrieben hat, der tut eigentlich machen, dass wir gut verdauen, dass wir einmal im Tag einen wohlgeformten Stuhlgang haben, dass wir eben, dass wir gut schlafen. All die regenerative Geschichten im Körper werden durch den Parasympathikus gesteuert. Und weil wir eben mit dem Stress eigentlich Bereitschaft zeigen müssen, werden die Sachen unterdrückt. Also viel im Stress ist dann nicht nur die Herzratenvariabilität, wo eben nicht mehr so variabel ist, sondern auch, man kann weniger regelmässig stuhlen oder man kommt Durchfall über, weil der Vagusnerv, also der Nerv, der unseren Darm versorgt, eigentlich unterdrückt wird. Also durch den Sympathikus und sagt, nein, ich bin jetzt dominant, ich muss jetzt schauen, dass der Körper bereit ist und alle anderen Sachen kommen dann zu kurz. Und die Geschichte, das Nervensystem, und hat mit dem Hirn zu tun. Das Hirn ist unsere Zentrale, die die Hormone dort ausschütten. Und wenn jetzt das Cortison ist, oder, dann verzichtet das Hirn darauf, andere Hormonsysteme jetzt extrem anzuregen. Oder es gibt eine andere
Prioritäten.
Ja.
Also ich stelle mir es im Moment so, so vor, eben der Sympathikus, der von mir aus gesehen den falschen Namen verrutscht hat.
das stimmt.
Ja. Wie wenn das Gaspedal nicht mehr kannst
lüpfen. Ja, genau.
Es ist eigentlich wie es klemmt. Oder? Ja. Also du bist eigentlich die ganze Zeit auf dem Gas.
Das ist eigentlich der Autounfall. Eigentlich.
Ja.
Wenn du nicht mehr bremsen kannst. Und
manchmal rasst du einfach in die Mauer rein.
Ja.
Hey, jetzt haben wir zwei Sachen fang mal ein bisschen angetatscht. Aber das Cortisol, wo ich nochmal zurückkomme, wegen dem berühmten Cortisol-Belly. Und jetzt eben die Herzfrequenzvariabilität. Hey, Kopf.
Ja, aber das ist super. Gut, guter Flow.
Oder Herzratenvariabilität.
Super, viel einfacher. Ja. Herzratenvariabilität. Jetzt ist es so, würde ich mal so aus einer nicht gestützten Studie in meinem nächsten Umfeld sagen, wir sind ja alle irgendwie so ein durchgestresst, denkst du, wir sind alle so ein gestresst. Woher weiss ich denn jetzt, ob ich einfach noch in einem normalen Bereich bin, noch in einem grünen Bereich, oder ob ich mir Sorgen machen muss? Also, was ist denn jetzt, also ich kann euch so schnell sagen, was ich für eine habe, nämlich von Röster sagen, aber was ist denn jetzt eine gute Herzfrequenzvariabilität?
Also es gibt nicht einen Wert, der für alle gut ist. Also wichtig ist, dass du über eine längere Zeit hinweg schaust. Und auch etwas ganz, ganz Wichtiges ist, dass zum Beispiel, wenn du in der Ferien bist, nehmen wir an, sie erholsame Ferien. Und nicht,
nehmen wir an,
so allein. Ja, genau.
Ja.
Also dann die Herzrate, kann ich so nicht mehr sagen, herzfrei. Komm, ich sage einfach
HRV.
Nicht erhöht. Innerhalb von 1 bis 2 Wochen, dann solltest du aktiv werden.
Okay, aber das heisst, wenn ich jetzt jetzt wäre ich in der Ferien, ich wäre so irgendwie an einem entspannten Ort. Jetzt mache ich dort aber zum Beispiel recht viel Sport. Tut das dann sich nicht auch wieder als Stress, sage ich jetzt, ich mache Gänsefüßchen in der Luft, manifestieren, zum Beispiel auch, wenn ich so ein Messgerät
anhabe. Du machst ja viel Sport und dann gehst du auch früh schlafen. Meistens musst du auch nicht am Computer sein, dann, wenn du viel Sport machst. Das heisst, du hast eben der Ausgleich macht es aus. Oder? Du kannst prinzipiell im Sport, klar, steigt deine Herzfrequenz, aber das ist auch gut. Aber dass sie dann wieder schön runterfahren kann, das ist eben dann gut. Darum ist sie dann höher, deine Herzfrequenz.
Es geht nicht um einen Puls. Ja. Es geht nicht um einen Puls, sondern auch im Sport. Wenn du entspannt Sport machst, auch wenn dein Puls steigt, kann deine Herzratenvariabilität gut sein. Das heisst, wenn du joggst, dass eben das Unrhythmische schlägt. Um das geht es eigentlich. Der Abstand vom einen Herzschlag zum anderen. Auch wenn der Puls hoch ist, es hat eine Variabilität gegeben. Es geht aber nicht eigentlich um einen hohen Puls.
So wie im Flamenco, die ganz komplizierten Rhythmen.
Ja, genau. Ja.
Also so sollte es sein, im Flamenco.
Aber viele verschiedene Abstände.
Ja, viele verschiedene Rhythmen, genau. Ja.
Aber jetzt, um das zu messen, brauche ich eigentlich so ein Tool, oder? Also brauche ich eben so einen Ring oder brauche ich irgendwie Fitbit oder irgendwie irgendeines
von denen. Es gibt auch Apps, die du kannst, genau.
Okay. Und weißt du, es heisst nicht, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine tiefe HRV hast, dass jetzt nicht mehr dass du krank bist, es ist eigentlich ein Warnsignal. Also es heisst ja noch nicht, dass du gefährdet bist für einen Herzinfarkt oder so. Oder eben, es ist nicht eine Krankheit, eine tiefe HRV.
Okay, aber definier mal tief.
Es gibt tief für deine Verhältnisse.
Ja, das ist individuell, aufs Alter. Ja.
Du musst die Bandbreite herbringen, oder? Es geht bei jedem Mal so, dass es taktiger ist und deine Herzratenvariabilität runtergeht. Aber du musst wirklich auch die variable Seite haben, wo sie wieder hochgeht, dass du merkst, das parasympathische, sympathische System wechselt sich noch ab. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, oder, dann ist immer der Sympathikus dominant.
Dein Gaspedal, oder, was du vorhin gesagt
hast. Genau, aber wie würde ich das sehen? Weißt, ich frage jetzt wirklich so konkret nachher, weil ich habe das natürlich alles gegoogelt und KI und so. Und dann ist irgendwie wie gekommen, okay, für eine Frau in deinem Alter müsste jetzt ungefähr HRV zwischen 50 und 60.
Genau, das sind...
Okay, meine ist zwischen 18 und 23.
Okay.
Tief.
Oder? Eben, tief, oder? Aber
immer so tief. Bringst du mal 50 gut.
Das weiss ich jetzt nicht, müsste ich nachschauen. Selten. Oder eben das, was nachher müsste ich jetzt
schauen. Also schau mal,
ob es mal aufgeht.
Das ist vielleicht einfach ein Durchschnitt. Ich weiss jetzt nicht, welche App du hast, aber es ist tatsächlich wirklich gut, oder es sind auch gute Apps, dass es auf dein Alter, dass du eine Frau bist, dass es auf diese Variablen abgestimmt ist und es gibt eben nicht generell so eine absolute Zahl.
Ich habe gesehen, du hast einen Ring, gell?
Ja.
Vielleicht müsstest du wirklich mal mit dem Bauchband machen.
Und dann wie lange? Also weißt du, für jetzt alle, die zulassen, das auch gerne mal wieder daheim machen?
Ich würde schon mal ein paar Monate machen.
Ein paar Monate das Bauchband
an. Nein, du kannst es ja einfach... Genau.
Okay.
Oder es gibt so Uhren, also ich habe verschiedene ausprobiert und es gibt eben nicht immer das Gleiche an. Und ich finde, das Neueste ist wirklich das Bauchband.
Wie die Sportler halt haben.
Ja, wo wirklich, weißt, am Herz misst. Ja. Stimmt, für eine Frau ist das den ganzen Tag nicht so angenehm, aber...
Also finde ich Smartwatches finde ich schon noch gut. Ich habe verschiedene Auswertungen gesehen. Die Frauen kommen jetzt auch mit denen zu mir.
Mit Praxis. Das
ist, der Swoop ist auch sehr gut.
Also ich finde, die sind schon alle recht, es spielt jetzt nicht eine Rolle, welche. Aber ich denke, dort stimmt schon. Dort siehst du sogar, bei welcher Bandbreite es sollte sein, jetzt bei der Uhr. Also ich sehe es auch bei mir.
Genau.
Und wenn ich drunter gehe, muss ich sagen, ist es nicht, also es gibt ja, dass ich eben Stresswochen wirklich auch habe, wo ich wirklich drunter gehe. Aber eben, ist wieder spannend, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich ein paar Wochen oder sagen wir mal ein paar Tage nicht so viel Stress gehabt, dass es eigentlich dann schon sich wieder aufschafft.
Also dieses Empfinden stimmt mit dem Wert über ihn.
Das ist faszinierend, weil ich bin schon sehr... Also ich bin nicht immer so das Gefühl, das ist ein Trend, den ich mitmache. Aber das hat mich wirklich fasziniert, dass es immer ein bisschen gestummt zu dem, zu meinem Empfinden.
Ja. Genau, und bei gewissen Dingen, ich habe es jetzt vorher gesagt, ich tue es jetzt nicht noch einmal bewerben, das Programm eigentlich auch wie ausrechnen, was dein Referenzwert ist. Je länger du es drehst und machst, umso genauer kommst du eigentlich auf die individuellen Werte. Mhm. Oder? Das habe ich noch gut gefunden.
Weißt du, was du kannst machen? Du kannst zum Beispiel jetzt schauen, dass du länger ausatmest. Okay. Du kannst auch die Parasympathikus aktivieren. Wenn du wirklich so, wir sagen so 4, 6. Also weißt, ich bin jetzt warum nicht die, die viel meditiert,
oder 3, 5 kann man auch.
Ja. Aber einfach, dass du länger ausatmest als einatmest und vielleicht am Abend das aber machst. Also das wäre jetzt einfach so mein Tipp, vielleicht schon ein anderer.
Also Atmung ist echt der einzige direkte Weg zu dem Parasympathikus, zu dem ganzen Vagusnerv etc. Und das ist ja faszinierend, dass die ganze Yoga-Welt, die mittlerweile so eine, ja, nicht nur aus dem Esoterik-Bereich, sondern auch aus der Atmungstechnik, finde ich das faszinierend, weil das ist wirklich der einzige Weg. Das heisst, das ist eigentlich ein autonomes Nervensystem,
Sympathikus, also, Sofort-Effekt hat. Du kannst natürlich mit Lifestyle schon den Wert beeinflussen, aber das Sofort-Effekt ist nur die Atmung.
Ja. Aber es wäre spannend, wenn du jetzt sagst, du willst mal ein bisschen hochkommen, wenn du das jetzt jeden Abend würdest machen.
Ja, ich habe mir das mega vorgenommen. ich habe sogar schon eine App runtergeladen.
Ah, okay. Nein, es ist eine Schnauf-App.
Alles in Vorbereitung. Und so. Ich wüsste auch, wie es geht. Und dann ist gleich immer, habe ich 700 Ausreden, wieso es nicht funktioniert. Ich verstehe. Finde ich aber mega spannend. Also, wenn du jetzt sagst, eben 5-4, nochmal schnell einfach...
4-6 habe ich gesehen. Also, ja,
oder kannst du 3-mal einschnaufen.
Und 6-mal.
Luft schnell anhalten und nachher langsam ausschnaufen und auf 5 zählen, also im gleichen Tempo. Also, du kannst schon 4-6, ja.
Du musst auch länger ausschnaufen, als eingeschnaufen.
Ich glaube, das ist...
Das
hängt auch von deinem Lungenvolumen ab.
Du kannst es einmal alle zusammen machen.
Ja, das ist schön. Anja, also, ich habe einen Asthma Anfall.
Ich zähle.
Gut, also.
Ich zähle zu 4, also. Gut. 1, 2, 3, 4, Luft anhalten und 6, 5, 4, 3, 2, 1, ausatmen.
Das hat jetzt schön auch die Nase da, außer du, wo geredet.
Ja, ich kann ein bisschen
reden. Das ist gut, ja. Es muss so durch die Nase sein.
Schon durch die Nase, gell?
Aber gell, das ist schon sehr alles Früherkennungsmerkmal. Also du kannst es sehr früh erkennen, dass du jetzt ein bisschen im Stressmodus bist. Du hast noch gefragt, wie erkenne ich Stress? Also das ist zum Beispiel wirklich, wenn du heimkommst und einfach immer Lust hast, zum 2 Gläser Prosecco zu trinken, dass du noch ein bisschen runterfahren kannst. Und das Gefühl hast, vertreibst das noch, was dein Umfeld daheim erzählt. Oder das ist dann das, was du merkst, am Samstag musst du mich entsorgen. Gehst du mir Glas entsorgen?
Ab wann redet man denn von chronischem Stress? Also wenn wirklich eben das autonome Nervensystem ist ja dann irgendwie kompromittiert, da stimmt ja dann auch etwas nicht mehr.
Wir gehen davon aus, dass der Körper mit einem Stress umgehen kann bis ungefähr 6 Monate. Also dass man das wie kompensieren kann, einen gesunden Körper. Und meistens hast du ja einen Stress, zieht noch gut der Nächste an. Man sagt ungefähr 6 Monate, das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber so als, mir hat das immer noch geholfen im Job, weil es besonders angespannt ist. Ungefähr 6 Monate kann man meistens kompensieren. Und wichtig ist echt wirklich die Regel, kann man sich in den Ferien noch erholen. Und wenn du das nicht mehr schaffst, das ist wirklich die zentrale Frage, auch in diesen Burnout-Fragen, kannst du dich dort noch erholen? Und wenn du dort Nein sagst, dann sagst du, bin ich nachher noch gestresster als vorher, dann solltest du wirklich Unterstützung holen.
Nein, ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie man das selber vielleicht kann definieren oder auch für sich selber merken. Weil du kannst ja auch eben zum Beispiel jetzt an einem Pool liegen und ein Buch lesen und du bist dich eigentlich am Erholen, also rein per Definition bist du am Erholen. Aber vielleicht gehst du nachher von diesem Pool und von zurück und bist eigentlich immer noch völlig unter Durchstrom. Oder?
Aber vielleicht hast du einen Moment gehabt, wo du abschalten konntest, Gedanken. Ja. Vielleicht hast du einen Moment gehabt, wo du entspannt hast. Es müssen nicht immer 2 Wochen Ferien sein. Aber man kann auch innerhalb von einem Tag etwas einbauen. Meistens eben einen Spaziergang. Daniel hat zum Beispiel einen Hund, was ich gerne gehe. Ja. Und das ist wie,
Also ich finde immer so Spazieren recht langweilig eigentlich. Das darf ich jetzt auch fast nicht sagen, weil...
Man ist furchtbar,
Nein, viel gehen, also es ist auch so, dass man dann so kreativ wird und so. Und wir sollten nicht kämpfen, wir sollten spazieren zusammen. Und das denke ich immer, okay. Aber seit ich Hunger habe, weiss ich, was gemeint ist. Weil auch wenn ich am Morgen denke, jetzt muss ich noch raus, heute auch wieder geschiffen, denke ich, oh Gott, also, es gäbe jetzt besser, ich könnte jetzt mich vorbereiten auf den Podcast heute, aber nein, er schaut mich mit seinem Hundeblick an, dann bin ich raus, aber es hat mir so gut, es ist einfach eine Zeit für dich. Ja. Und ich denke, für mich ist das auch immer so ein bisschen, also ich bin auch sehr aktiv und eingespannt, aber für mich ist es schon noch immer eine kleine Prüfung, genau, wie kann ich mich in gewissen Momenten auch komplett entspannt fühlen. Und es geht. Also.
Wir haben ja vorher eben die drei Stresshormone gehabt, also das Adrenalin, das so den Soforteffekt macht, also Sofortbereitschaft, der Puls geht durch, die Atemfrequenz. Das Adrenalin macht mir so das Hirn wach und Konzentration, oder, dass man dann irgendwie nichts verpasst. Und eben das Cortison tut längerfristig dann, das Immunsystem unterdrücken und Energie bereitstellen. Und das ist dann das, was eben erhalten bleibt im längeren Stress. Und
infektanfälliger wirst
oder genau, so. Entsprechend merkst du so medizinisch, wenn wir jetzt haben wir viel von dem, was man selber wahrnehmen kann, geredet, aber medizinisch ist dann genau Infektanfälligkeit, Cortisol, wo lang wirkt, führt zu einer Fettumverteilung. Man hat tendenziell plötzlich irgendwie Bäuschen, die wir nie hatten. Wir werden müde.
Reizbarer.
Man ist reizbarer, müde. Oder? Man kann sich nicht mehr so konzentrieren. Und ich finde, eine gute Erkennung ist immer am Morgen auch, habe ich noch Morgen, wo ich fit aufstehe oder bin ich gerädert und habe fast bis am Nachmittag Brain Fog. Ich kann mit dem Wechseljahr ein bisschen verschwinden. Das
wäre die nächste Frage gewesen.
Genau. Aber das ist auch ein gutes Erkennungszeichen von Stress. Oder? Als Mami, wenn man einfach beim kleinsten Ding von den Kindern gerade komplett Nerven verliert.
Aber ja, es ist natürlich schwierig zu unterscheiden. Mhm. Ist jetzt das Cortisol schuld oder der sinkende Östrogenspiegel? Und das ist halt so die schwierigste Phase, in der wir drin stecken. Und das eine macht das andere vielleicht noch ein schlimmer und umgekehrt. Also, ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich glaube jetzt auch nicht, dass man einfach sagen kann, es ist nur der Durchstress. Es kann sein, dass die hormonelle Veränderung auch noch sehr viel mitspielt. Fast noch ein bisschen mehr vielleicht sogar.
Super, das ist ja alles klar. Ich meine, dann, kein Problem. Nein, ich wollte nur noch schnell den Vergleich bringen, den habe ich mir aufgeschrieben, und das war für mich so bildlich so gut gewesen, oder? Also eben mit dem Sympathikus, dass man quasi auf dem Gaspedal ist und dann eben das Cortisol, wenn ich immer die Handbremse da oben habe.
Ja, genau, das ist super, ja.
Super.
Das ist super, ja.
Und okay, jetzt wissen wir nicht genau, was kann herkommen. Ich kann verschiedene Quellen haben. Du hast vorher gesagt, eben die Dauermüdigkeit, eben schlechter Schlaf. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Haar, die zum Teil ausgehen.
Also oder Muskelschmerzen, Müdigkeit, ja. Magst du nicht mehr.
Ja. Oder Hautveränderung oder so Ekzem oder so.
Das ist wieder der Effekt, dass halt das dominante Hormon ist, das alle anderen Hormone so ein bisschen zurückdrängt. Oder? Weil wir haben gesagt, die Stressachse vom Cholesterin geht ins Pregnenolon, ins Progesteron und dann zu den Stresshormonen. Und dann gibt es noch die andere Achse, wo eben unterdrückt wird oder nicht mehr so versorgt wird. Das ist das DHEA. Das ist eine Vorstufe vom Testosteron und Östrogen. Das wird dann halt wie runter. Darum geht auch die Libido eigentlich runter, bei Mann und Frau.
Ja.
Weil dieser Weg wird wirklich abgeschnitten.
Also eben, dann drückt es eigentlich wie überall drauf. Und eben, wie du vorher gesagt hast, auch auf die Verdauung. Also da ist dann auch...
Weil Sympathikus, Parasympathikus keine Abwechslung mehr hat. Oder es ist wie ein Waage, der unten runter geht auf eine Seite. Ja. Oder das Gigampfi, wo wirklich wie man ein kleines Kind drauf tut und ich auf der anderen Seite, bleibt es immer unten. Oder? Und bringst es irgendwie, das Kind bringst du eigentlich nie mehr runter. Und das ist etwa so ein das, was dann abläuft.
Aber es ist schon verwirrlich, weil du hast jetzt so verschiedene Sachen gesagt, Haar und Haut und Fettbäuschen und wieder Verdauung. Schlussendlich ist der Körper tut einfach Prioritäten setzen, oder? Er sagt jetzt, okay, jetzt musst du einfach flüchten. Du bist in diesem Fluchtmodus und der ist natürlich, der kann schon mit einer Glatze flüchten. Oder der Haar ist nicht etwas, was du zum Überleben brauchst.
Die Libido auch nicht.
Die Libido auch nicht. Das musst du jetzt nicht
je nachdem, wenn du fragst.
Ja, genau. Ja, das stimmt.
Ja, aber weil rein.
Ja. Ja. Und darum ist es so schwierig, das alles wie zu verstehen. Es gibt nicht einfach so ein ganz klares Profil, wie vielleicht bei anderen Hormonen. Es hängt alles zusammen und der Körper setzt sinnvollerweise eigentlich eine Priorität.
okay, jetzt haben wir, jetzt habe ich vielleicht, keine Ahnung, sagen wir mal, ja, vier in die von diesen fünf Symptomen. Mhm. Was kann ich denn jetzt machen? Wenn ich auf Instagram schaue, dann sehe ich dort Cortisol Belly. Mhm. Und eben, sie sagen manchmal schon Perimenopause Belly. Mhm. Also dann sagen sie, ist nicht das Gleiche.
Ja, geht aus anderen Gründen. Aufgrund von Hormonverschiebungen gibt es das. Aber die Ursache, oder bei meinen ist Cortisol dort wirklich Fett umverteilen. Mhm. Für Reserve, oder? Dass wirklich dann...
Wenn der Säbelzahntiger kommt.
Ja, genau.
Ja, und Zucker, oder? Im Blut, hast du einen Zucker, oder? Ja. Das ist das Wichtigste, für, dass du sofort Energie hast, oder? Mhm. Und dann das Insulin wird ausgeschüttet und dann irgendwann ist das Insulin, aber wird man insulinresistent. Also, wenn das nicht mehr schön einspielt, dann die Zellen reagieren auch gar nicht mehr auf das Insulin. Und das heisst, die Insulinresistenz ist dann ja, irgendwie auch verantwortlich, dass es eben nicht zu dem viszeralen Fett kommt, vor allem.
Okay.
Dort setzt man sich am schnellsten an.
Und das andere, die Perimenopause Belly ist nicht das Gleiche?
Ja, das hat mit dem Östrogenabfall zu tun. Das ist ganz komplex.
Okay.
Es hat verschiedene Ansätze. Also, das Östrogen tut sicher unser Hungergefühl oder unsere Hungerhormone, Sättigungshormone regulieren. Das heisst, man hat vielleicht ein bisschen mehr Heisshunger. Wenn das Östrogen sinkt, das tut aber auch unsere Muskelmasse. Also, es ist anabol, also es fördert das eben Muskeln stark sind, Knochen stark sind, wenn das abfällt, dann heisst, der fällt eben auch für Leute mal Muskelmasse. Und Muskelmasse ist unser bester Ruhe-Energieverbraucher. Also wir verbrauchen Energie in der Nacht fast mehr, als wenn wir Sport machen, durch den Tag. Aber es hängt mit der Muskelmasse zusammen. Und das heisst, wenn die abnimmt, dann verbrauchen wir weniger Energie. Das heisst, auch da lagert sich dann einfach an. Testosteron hat Überhand. Plötzlich ist das ein bisschen mehr als das Östrogen in den Wechseljahren. Das heisst, wir haben eben auch so eine männliche Fettverteilung. Ja, das sind so verschiedene, also nur um ein paar zu nennen.
Man kann einfach sagen, die Hormone haben halt doch alle ein bisschen miteinander zu tun, oder? Und haben einen Beeinfluss aneinander.
Genau. Was ich sicher nicht empfehlen würde, ist, dass man eben so die Hormone, also weißt bestimmt. Mhm. Dass man einfach sagt, ach, komm, ich schaue jetzt schnell, habe ich zu viel Cortisol im Blut oder habe ich zu wenig Östrogen. Ich meine, das bringt wirklich in dieser Phase, bei der Frau, in dieser Wechsel, bringt das eigentlich wie nichts.
Ja.
Das Cortisol einmal im Blut bestimmen, ist eigentlich quasi Nonsens. Ja. Mhm. Also, wenn, müsstest du es am Morgen früh bestimmen und da ist der Cortisolspiegel am höchsten. Aber auch das ist einfach ein Wert, das zeigt überhaupt nicht, ob jetzt du chronisch gestresst bist oder nicht. Also, wenn es wirklich willst untersuchen, müsstest du entweder
Tagesverlauf machen. Genau, es gibt
Urin, im Urin Cortisol bestimmen, 24-Stunden-Urin oder im Speichel. Und dort ist nur das aktive Cortisol, findet man das. Aber auch das ist irgendwie nicht, also mir empfiehlt es überhaupt nicht. Also man sollte lieber klinisch schauen.
Ja, danke.
Weißt du, was klinisch heisst?
Klinisch ist einfach
Fragebogen.
Fragebogen. Mhm, ja. Also quasi machst
du
ein Selbstassessment.
Ja. Mhm. Das ist um das kommst du nicht drum herum. Es gibt selber Messen, selber Fragebogen ausfüllen. Viele meinen eben klinisch, heisst sie, man muss in die Klinik gehen und macht einen Labortest. Und dann sagt der Ärztin, du hast das und das. Mhm. Bei gewissen Hormonen ist das auch so, zum Beispiel bei Schilddrüsen, aber zum Beispiel eben bei den, besonders bei den Geschlechtshormonen in den Wechseljahren, dann ist echt Klinik, das heisst, einen Fragebogen ausfüllen mit Symptomen oder die Stärke.
Ja.
Das heisst, eigentlich wie ein bisschen Tagebuch führen. Das ist das Allerwirksamste.
Und wenn ich jetzt aber, wenn ich richtig verstanden habe, eben, kann ich nicht jetzt vom Chef aus sagen, ah, ich bin jetzt chronisch gestresst oder ich habe einfach altersbedingte Hormonveränderung.
Vielleicht, wenn du gut kennst, kannst du das. Ja, vielleicht. Aber viele sind ja nicht so...
Wir sind ja gestresst.
Ja, genau, für das Gestresst, das noch einzuordnen. Ja. Aber ich glaube, es gibt schon Menschen, die ganz nah bei sich sind, die sich gut kennen, vielleicht auch schon Erfahrungen mit Hormonersatztherapien gemacht haben. Wenn du merkst, dass ich vielleicht mal das eine ein bisschen rauffahren oder das andere ein bisschen runterfahren, wenn du die Wirkungen dann kennenlernst auf deinen Körper, dann finde ich, kannst du schon dann nachher eher zuordnen, wie die wirken auf die eigenen Körper.
Das ist ja ein bisschen schwierig auch in der Schulmedizin. Oder? Es gibt nicht irgendwie eine Diagnose, wo du kannst sagen, anhand von denen und denen Wert hat jetzt jemand ein Burnout oder Stress, das macht es so schwierig. Wir sehen in der Schulmedizin nur die, die wirklich komplett nicht mehr geht, wo die Schilddrüse fängt an, Unterüberfunktion machen.
Cortison gar nicht mehr da ist.
Ich habe schon erlebt, dass ein Mann wirklich kein Testosteron mehr können angewiesen werden konnte, der wirklich übergewichtig geworden ist und Brüste bekommen hat, weil er eben chronischen Stress hatte und nicht mehr gegangen ist in der Sexualdrüse. Das erkennt man in der Schulmedizin. Aber von dem, wo wir jetzt reden, da gibt es wie, ja, das ist wirklich die Befindlichkeit, der Fragebogen und das Gefühl
oder
für sich
Arzt
selber.
Oder wirklich Anamnese einfach. Du musst wirklich die Sachen abfragen.
Gibt es irgendwo so einen Fragebogen oder etwas oder einen Leitfaden, weißt, wo ihr jetzt gerade wisst, da könnte man sich irgendwo runterladen oder da könnte man...
Ich denke, in der Psychiatrie, Psychologie-Richtung gibt es das schon, aber ich kann dir jetzt nicht irgendwie gerade etwas sagen.
Wir haben einen jetzt von Villa Margarita, aber der ist speziell auf die Wechseljahresbeschwerden ausgerichtet. Interessant wäre natürlich, wenn du noch eben die ganzen Stressfragen auch noch abklopfen. Aber eben, es ist ein fließender Übergang und wenn du natürlich zum Beispiel in den Wechseljahren nicht mehr gut schlafst, dann ist ja klar, bist du dann auch gestresster. Es hängt eben wirklich direkt zusammen. Aber irgendwo musst du ja anfangen.
Ich kenne aus der Psychologie, gibt es Studien, wo Kriegsflüchtlinge, also Frauen mit Kindern, die unterwegs waren, denen sind Sexualhormone gemessen worden, und zwar das DHEA. Das ist eben so eine Vorstufe. Ich habe es vorhin gesagt, also vom Cholesterin geht es nachher in die Stressachse, wo es Progesteron ist, und DHEA wird dort unterbunden. Und dann haben sie ganz, ganz hoch dosiert den DHEA gegeben, also die Vorstufe für das Sexualhormon. Und dann hat man herausgefunden, dass das DHEA eigentlich nicht nur dann gerade weiter verarbeitet wird in Sexualhormon, sondern dass es auch wie eine Eigenwirkung hat als Gegenspieler zum Cortisol. Mhm.
Und darum ist das so beliebt. Ja.
Tut man das zum Teil auch einfach quasi zum im Körper wie den Gegenpol geben, also Gegenspieler geben, das DHEA verschreiben. Und wir haben jetzt das noch nicht ganz bis zum letzten Detail geklärt oder erforscht, aber wahrscheinlich wird dann das Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus, also zwischen dem entspannenden vegetativen Nervensystem und dem anregenden, auch wieder besser ausbalanciert.
Wenn wir jetzt schon bei der Libido sind, haben wir einen ganz grossen Sex aufgeschrieben.
Ich sehe das Sehnsucht, was ich sehe auf deinem Blatt. Gell? Oder was ich lesen
kann. Sex Cells. Wir müssen irgendwann müssen wir darüber reden.
Das hat die Preise uns mir nicht erzählt.
Inzwischen wäre sie nie mitgekommen.
wie geht man das an? Eben jetzt auch wieder dort, oder? Woher jetzt wissen, woher das es kommt? Bin ich jetzt einfach, eben, ist man einfach zu gestresst? Oder?
Also wenn man keine Lust hat. Meinst du jetzt das?
Wenn man keine Lust hat, ja, genau.
Das hätte ja das Gegenteil können sein.
Habe ich auch schon gehört, ehrlich gesagt. Ja. Beide Sachen jetzt. Aber jetzt, wenn ich glaube, vom Stress her, wenn ich mich richtig vorbereitet habe, dann ist es ja tendenziell nicht so, dass man jetzt mehr Lust
hat. Also bei den Frauen?
Bei den Frauen. Bei den Männern schon?
Also ich bin jetzt nicht Männerärztin, aber ich denke, bei den Frauen hat Stress mehr Auswirkung auf die Libido, weil halt viel einfach auch im Kopf abgeht bei den Frauen. Da fährt eigentlich, sagen wir mal, die Lust bei den Frauen, glaube ich, mehr hier an. Bei den Männern wissen wir wo. Ja, genau. Also,
ja, hier musst du vielleicht Stress sagen, Tanja hat aufs, auf den Kopf gezeigt. Also
genau.
Es fährt im Hirn, ja.
Genau. Es kann auch, je nachdem, wie jemand gestrickt ist, oder kann natürlich Sex auch entspannend sein. Also auch eine stressabbauende Wirkung haben.
Also nicht, es wäre eigentlich so, die Libido ist eigentlich recht, nur die per se Lust, oder? Und manchmal muss man vielleicht im Stress sagen, der Hunger kommt beim Essen, so ein bisschen in dem Stil, weil es würde schon extrem gut tun im System. Es gibt keinen besseren Gegenpol im akuten Stress, wie wenn du wirklich Sex hast, weil die ganzen anderen Hormone ausgeschieden werden. Geschüttet werden, wie das Oxytocin, das Bindungshormon, genau.
Wir sind mit der Ausscheidung.
Ja, genau. Was habe ich? Und auch regenerative Hormone.
Glückshormone, genau.
Also, okay, gut, dann muss man gar nicht in die Pillen schlucken, sondern einfach...
Ein Pillen gegen?
Ja,
für glücklich also. Sein?
Nein, für die Liebe da aufzufahren.
Ja, gut, aber vielleicht gibt es ein Pillen oder ein Cremeli, für das du, ich denke, wenn du dich wohlfühlst in deinem Körper, ist es sicher auch einfacher, Lust zu empfinden. Ich glaube, es geht jetzt nicht um, habe ich einen grösseren Bauch oder einen kleineren oder einen flacheren Bauch, sondern so wirklich so richtig in seinem Körper hinfühlen und sich wohlfühlen, ist
natürlich ist, schwierig im Stress, gell?
Ja, weil du natürlich eh wie neben dir selber stehst. Das ist sicher bei allen unterschiedlich. Aber es hilft sicher, wenn du dich wohlfühlst in deinem Körper, für überhaupt dich auch können, wie einzulassen.
Würdet ihr jetzt, wenn jemand kommt mit diesen Symptomen, die ja sehr ähnlich tönen, oder? Also finde ich, jetzt, ist es Stress oder ist es hormonell bedingt? Wo würdet ihr anfangen? Wo würdet ihr ansetzen mit einer Behandlung?
Also, mich muss ich jetzt nicht fragen. ich bin Hormonspezialistin. Ich würde sicher bei den Hormonen anfangen.
Ja.
Ja. Weil ich denke schon, es ist ein Teufelskreis. Und irgendwann musst du anfangen, das hat Priska vorhin schon gesagt, du musst irgendetwas probieren. Ja. Und das ist halt einfach. Dort haben wir ganz viele Studien von dieser Art Therapie. Wir haben ganz viel, wir wissen, dass es sehr gut tut oder in welchen Bereichen, dass es signifikanten Frauen besser geht, wenn sie es nehmen. Also es ist bewiesen. Das ist alles, ich denke, ich bin halt Schulmedizin, okay, alles, was bewiesen ist, würde ich zuerst mal starten.
Es macht ja nicht abhängig. Also, wenn du jetzt nicht eine Kontraindikation hast, das muss man sicher ausschließen, kannst du das mal testen und schauen, wie du darauf reagierst.
Und du hast Auswahl, oder? Wir haben vom DHEA geredet, wir haben vom, wenn der Schlaf mein Thema ist und vielleicht Entzündung im Körper, ist Melatonin super. Wenn es Unregelmäßigkeiten gibt im Zyklus oder Wechseljahre auch das Thema sind, können es Sexualhormone sein. Du hast wirklich viele Möglichkeiten. Plus, nebst den Hormonen kannst du auch Phytotherapeutika geben, die ich wirklich sehr gut finde. Also die haben auch eine Studie beleitet, da gibt es Baldrian, Hopfen, es gibt Lavendel, wo sehr gut auch beleitet ist. Also man hat wirklich sehr viele Möglichkeiten, einmal einfach etwas zu nehmen, weil akut kannst du ja meistens die Lebenssituation nicht verändern. Und alles, was so halt Überlagerungen sind, wie wir treten wieder auf im Job, die Kinder sind noch nicht ganz draussen, aber gehen gleich noch zu tun. Du bist gleich schon in langjähriger Beziehung. Und eine Frauenärztin, die Tanja kennt, hat mir mal gesagt, es ist halt nicht mehr so prickelnd. Wenn du immer die gleiche Suppe löffelst, ist eine Wäsche. Und da musst du halt vielleicht mal dort ansetzen mit dem Partner. Wie kannst du machen, dass es prickelnd ist? Und das kannst du nicht von heute auf morgen. Und dann helfen Hormone sicher. Also auch Testosteron, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt für eine Frau.
Libido, ja. Mhm. Und jetzt hast du jetzt Hormon gesagt, du hast jetzt ein Phyto gebracht. Dort könnte man vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Es gibt auch im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, Ashwagandha oder eben die Adaptogen, die helfen. Also Ginseng gehört
dort. Rosenwurz auch,
Rosenwurz. Ja. Und natürlich Mikronährstoffe, hochdosiert, das sind B-Vitamine und Aminosäuren. Ich bin grosser Fan von Aminosäuren. Und dort merkst du relativ schnell auch etwas, zum Beispiel auf den Schlaf oder auf die Energie.
Und du brauchst schon mehr im Stress, oder? Du brauchst schon mehr von dem
Zeug. Es ist ein höherer Bedarf. Und mir denkt aber einfach alles, was du mal spürst, was du nicht 6 Monate musst nehmen musst, bis du vielleicht mal etwas bemerkst, ist manchmal motivierend dran, einfach mal anzufangen. Und vielleicht auch, bis man einen Termin bei der Anja hat. Es geht ja manchmal, es muss ja nicht Anja sein, aber es geht ja manchmal einen Moment, bis man wirklich auch einen Termin bekommt. Dann kann man wirklich mit Mikronährstoffen oder eben Besuch in der Apotheke, kann man dort sehr viel schon machen, wo man wie spürt. Aber es kann natürlich eine Hormonersatztherapie nicht ersetzen.
Wo, im Vorgespräch, oder wo wir gewhatsappelt haben auf den Podcast, habe ich gesagt, kannst du ja mal eine Liste bringen. Und er hat nur geschrieben, die wird immer länger.
Ja,
das ist wahr, ja.
Ganz akut hatte ich mal wirklich eine ganz stressige Situation gehabt. Und ich hatte wirklich körperliche Symptome gehabt. Und der Priska hat gesagt, ich weiss jetzt auch nicht mehr, was dir raten.
Sogar ich.
Und dann sind wir eisbaden. Und das war super. Wir sind wirklich 0,8 Grad ins Wasser mit Atemübungen auch voran und nachher in das Wasser 2 Minuten. Und ich sage dir, ich habe nach Wochen nicht mehr richtig geschlafen und verwachen und halbes Verschrecken im Schlaf habe ich geschlafen wie ein Murmeltier von der ersten Nacht.
Das wollte ich noch sagen. Ja. Du kannst Hormon, Medis, Phytotherapie etc. Aber grundsätzlich gibt es auch Entspannungstherapien, autogenes Training, Meditation, also irgendwie.
Breathwork.
Genau. Also, wo du selber natürlich immer kannst ausprobieren. Und vielleicht findest du plötzlich etwas. Es ist manchmal wirklich ein Ausprobieren. ja, was dir eben gut tut. Aber das ist alles auch noch on top. Das ist alles, das unbedingt das auch noch machen. Mhm. Nicht nur denken, ah, jetzt streiche ich mir da den Schäli und dann wird das Leben wieder gut.
Und was auch ist, was ich jetzt zum Beispiel bei mir bemerkt habe, wenn ich sehr gestresst bin, dann kann ich nicht Atemtechnik machen. Das regt mich dermassen auf. Ich musste nur der zu hocken und jemanden mit so einer ruhigen Stimme zuzuhören. Das ist Hopf vom Malz verloren.
Muss du gehst nicht mega auf.
Nein! Ich muss sagen, dass ich zuerst körperlich anstrengen. Ich muss mich zuerst erschöpfen, dass ich richtig müde bin, muskulär. Und dann kann ich entspannen. Ich kann nicht direkt in die Atemtechnik gehen.
Es braucht extrem viel, dass du in einer solchen Situation wirklich dich sportlich austoben, wenn ich gerade sage, auskotzen, aber austoben. Aber das hilft schon massiv.
Aber sollst du wirklich? Also das habe ich, aber weißt du, irgendwie, ich habe gelesen, Übertraining bei Stress.
Also Übertraining natürlich nicht, aber es ist schon gut, dass es
Training ist. Was ist Übertraining?
Also? Ich weiss nicht, in meiner Literatur ist es gewesen, quasi, wenn du jetzt wirklich so ein, wie sagt man denn, so High-Intensity-Training machen und dann jagst du wieder alles komplett auf und ich habe dann gelesen, so halt eher eben irgendwie etwas Ruhiges und eben mehr Yoga, mehr Schnaufen.
Aber für das Körpergefühl ist schon, wenn du dann so geschwitzt hast und ein bisschen am Limit bist, ist halt schon besser.
Nachher ist so.
Ja. Nachher kommt die Ruhe.
Halt, ja, gibt halt zuerst den Kick und dann die Ruhe. Das ist eben wieder das Gleiche, oder? Also eben, es kommt immer darauf an, was du für ein Mensch bist. Ja. Und ich finde beides mega gut. Also wenn du sagst, oh, ist mir eher nach Yoga oder so, eben, dann machst du das. Aber wenn du sagst, ich brauche es jetzt eigentlich Money fast nicht, aber nachher bin ich meistens so gut drauf und so eben die körperliche Erschöpfung, die manchmal fast gut kann sein kann.
Ja, ich weiss schon, das ist so, eine Zeit lang habe ich mir irgendwie meine Babel auch durch und aufgespült, dass man wie durch Übertraining nachher dick bleibt oder irgendwie, dass du noch Stress hast durch das Training. Aber das denke ich mir irgendwie nicht logisch. Also es ist ja klar, wenn du jetzt gehst, trainieren, dann musst du erbrechen, weil es so anstrengend war. Das war auch zu viel.
Ja,
durch einen
Alltag, körperlich intensiv Training, das ist okay, muss ja dann nicht 7 Tage sein. Ich finde, aber noch ein guter Maßstab für mich ist, wenn meine Gedanken mal ruhig werden. Ja. Es kann Sauna sein mit Eisbaden, es kann ein Training sein bei meinem Trainer, wo ich nachher merke, zuerst labere ich noch und so und plötzlich fange ich an ruhig werden und dann denke ich noch und dann irgendwann merke ich, jetzt denke ich sie dann nicht mehr. In der nächsten Übung ist sie noch alt.
Aber ich glaube, das ist einfach genau der Schlüssel. Man muss für sich selber herausfinden, wenn das man merkt, dass man in die Entspannung geht. Auch die Gurus, die ihm da sagen, das darfst du auf gar keinen Fall. Oder meistens verkaufen sie dir ja noch ein Abi für irgendetwas. Genau. Irgendeine Masterclass. Das ist wie, ist ja noch interessant, aber ob das jetzt wirklich etwas für mich mir bringt. Ich finde, wir sind alle in einem Alter, wo du dich eigentlich genug gut solltest kennen, wenn du in die Entspannung wie gehst. Und das ist ja eigentlich auch viel spannender, als einfach etwas zu befolgen, wo irgendein Guru einem vorgibt.
Es gibt gerade eine neuere Studie, die untersucht hat, wieso könnte so extrem viel auf sich nehmen, oder? Zum Beispiel Schicksal und Stress, wo jemand eigentlich schon in der Burnout-Klinik wäre. Wieso gibt es die Unterschiede? Und man hat wirklich herausgefunden, dass von dem Zustand vom Grübeln die nachher ins Handeln kommen, die wirklich versuchen, eine Strategie zu entwickeln, mit Handeln, also im Tun, dass sie aus dieser Situation rauskommen, die können eben massiv mehr verleiden als die im Grübeln hängen bleiben. Das tut extrem mehr den Stress im Körper unterhalten, als wenn man auf einen Stress in eine Handlung kommt.
Das hat mich auch sehr interessant. Handlung ist ja eine Bewegung.
Ja.
Dass du nicht eben statisch in deinem Rhythmus oder in deinem Kreis bleibst, dass die Handlung in eine Bewegung reinkommt. Nicht nur mit Herzratenvariabilität.
Wenn wir die Bewegung noch schnell, das kommt ja auch noch viel, eben so auf Insta oder so, das ist recht viel so somatische Bewegung, eben zum unseren Stress so rauszuschütteln. Und so.
Ah ja, genau.
Was haltet ihr von dem?
Das ist super.
Super.
Ja. Ja. Man muss sich einfach dafür haben. Ja. Mein Problem.
Machen wir das jetzt auch noch hier?
Nein, also da musst du jetzt wirklich, da musst schon recht. die Schütteltherapie, weil die ja im Stress sind, die sich ja dann so drehen, die sich ja dann schütteln, für den Stress wieder aus dem Körper rauszubekommen.
Und dann ist ja die Idee eben entstanden, daraus, dass Menschen sich auch schütteln können. Und dann, ich habe es mal ausprobiert, ich habe es nicht ausgehalten. Ich musste mir immer vorstellen, wenn mich jemand sieht.
Also du hast es nicht ausgehalten mit dir allein?
Mit mir, nein, ich habe mich selber nicht ernst nehmen. Ja. Aber mit dem kann ich das.
Es gibt so viel auf dem Tablet, was kannst du machen. Ich weiss nicht, was alles beleidigt ist, was sicher auch noch beleidigt ist, ist wirklich der Spaziergang im Grünen, also, oder Intervalltraining. Das, der
Hund.
Ja, der Hund, sind wir wieder beim Gisbo.
Also du noch keine Bäume umarmen, aber spazieren
bin ich. Ich finde Bäume umarmen völlig legitim.
Nein, wirklich.
Nein, komm mal mit dir mit.
Ja,
also mal zeigen, wie du das
machst. Hey, Lachen habe ich auch gehört.
Ja,
das sind wir uns
Lachseminar müssen wir mindestens eins im Jahr machen.
Unbedingt.
Oder halt echt mit guten Leuten zusammen sein. Ja.
Menschen auslesen, wo du etwas zu lachen hast mit ihnen. Und mit denen auch Zeit verbringen und nicht mit den anderen. Das kann man ja ein bisschen auslesen.
Ja, meistens.
Ja, schon.
Ja, genau.
Wirklich meistens.
Genau. Hey, wir sind, es ist so schnell vorbeigegangen, wir sind im Fall wirklich schon wieder am Ende. Und jetzt wollte ich euch noch fragen, habt ihr irgendetwas noch platzieren oder sagen, was ich jetzt gar nicht gefragt habe?
Leider können wir eben nicht Alkohol empfehlen. Das können wir leider nicht.
Ja. Ich glaube, das ist nicht eine gute Idee.
Du hast so viel
gesagt. Jetzt schauen alle noch auf ihre Spickzettel, dass wirklich alles abgehandelt wurde.
Nein, ich glaube, wir haben alles. Noch zu schütteln ist gekommen.
Jetzt sind wir mit durch. Also ich habe mitgenommen aus unserem Gespräch schnaufen. Das ist wirklich mega, mega wichtig. Und ich glaube, das ist auch das, was...
Und welches Schnaufen? Was musst du länger?
Ausschnaufen.
Genau. Lass la Bambele.
Ja, genau. Schütteln.
Schnaufen. Mit dem Hund laufen und lachen. Und nachher aber auch schauen, was man aktiv machen kann.
Tagebuch. Genau. Das ist, glaube ich, das, was viel in Sprechstunden ist. Da kommen sie und sagen, mir geht es so schlecht. Ja. Und dann haben sie aber eigentlich so chaotisch, wissen sie gar nicht, was sie genau haben. Und für mich ist es immer so gäbig, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe das dokumentiert. Es muss natürlich nicht irgendwie eine 10-seitige
Abhandlung
sein. Oder das ist auch fast ein bisschen too much. Aber einfach so strukturiert, hey, wo, ja genau, was geht mir wirklich und was sind meine Hauptbeschwerden, was tut mir am meisten beeinträchtigen, über wie viele Monate schon, einfach so ein bisschen eben sich selber beobachten, das mache ich ja selber auch nicht, aber das wäre eigentlich super, oder? Dass man aufschreibt. Ja. Und ich denke, wenn man einen hohen Leidensdruck hat, macht man das schon, dass man dem ja auf den Grund gehen will. Und eben der Arzt selber ist auch befordert, wenn man sagt, es geht mir schlecht in allen Bereichen und ich bin gestresst. Also da weiss man wirklich nicht, wo ansetzen. Wenn man ganz klar weiss, das will ich zuerst ändern, dann will ich das angehen, dann ist es einfacher, glaube für alle Beteiligten.
Ja, ich glaube, was auch noch wichtig ist, dass wir das vielleicht auch noch mal festhalten, ist, dass man sich bewusst wird, dass man etwas sollte ändern. Ja, weil, wie absolut. Du gesagt hast, das ist nicht gesund und das ist nicht etwas, was man einfach so akzeptiert, weil es, ja, Stress ist ja auch ein bisschen salonfähig geworden. Stress ist auch so ein bisschen ein Zeichen von, ich mache mega viel und ich leiste wahnsinnig viel. Sondern Stress kann wirklich dazu führen, dass es einem wirklich, wirklich nicht gut geht.
Ja, und es gibt auch Stress, oder? Der ist wirklich erkennbar, indem du merkst, dass das, was du machst, obwohl du es vielleicht unter Druck machst, immer noch kannst Freude entwickeln oder lachen dabei und nachher rausgehen und es auch mal vergessen. Das wäre so mein Leben eigentlich.
Im Stress.
Leben am Limit.
YOLO. Also, ich wünsche euch möglichst wenig Stress.
Aber auch nicht zu wenig.
Nur positiven Stress. Ja. Und nicht zu viel Cortisol. Nur so viel, wie es braucht.
Ja, es ist ein wichtiges Hormon für uns.
Genau.
Also gar kein, wäre aber ganz schlecht.
Eben, genau. Darum alles in Massen. Ja. Und noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank, seid ihr heute das Dritte bei uns Gast.
Danke
vielmals
für die Einladung.
Ich hoffe sehr, dass dir der Podcast gefällt und dass du daraus etwas mitnehmen kannst. Vielleicht hat dir auch eine andere Folge schon einmal im Leben geholfen oder hat dich inspiriert oder zum Lachen gebracht. Wenn du willst, dass wir auch weiterhin Podcasts aufnehmen, unsere Beiträge schreiben oder auf Social Media präsent sein, dann wäre es super, wenn du uns dabei unterstützen könntest. Wir brauchen Geld, damit wir weiterhin existieren können. Und wenn du bei uns Member wirst, dann tust du wirklich etwas Gutes, nicht nur für dich selber, sondern auch für ganz viele andere Mütter und Väter, die mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben wie du.
Wenn du mehr wissen willst, wie du das machen kannst, der Link ist unten in den Shownotes. Danke vielmals.